Hallo!
Wenn es in eurem Bücherregal so klingt, dann ist da viel zu viel Platz. Und da kommen wir ins Spiel.
Ihr hört Bücherwurm, Buchtipps für Kinder.
Mit Maja, hallo! Das hier ist unsere kleine, gemütliche Runde, in der wir uns in unseren Sitzsack oder in unsere Lesehöhle kuscheln und in eine neue, spannende Welt eintauchen. Denn das ist doch das Coolste an Büchern, oder? Der Körper sitzt im Sitzsack, aber der Kopf ist zum Beispiel schon in Narnia. Und in genau so eine mystische Welt wie da in Narnia tauchen wir heute auch ein. Mit Anniko aus unserem Bücherwurm-Team. Hallo!
Hallo Maja!
Heute ist hier Weihnachtsvorfreude, Anniko. Dazu gehört ja auch richtig gutes Naschi. Also mein Stand heute sind 2 Lebkuchenherzen und Dominosteine Anzahl kann ich dir nicht mehr nennen. Sie wurden sehr schnell vertilgt, möchte ich sagen. Was ist es bei dir? Was magst du am allerliebsten?
Ganz klar Vanillekipferl. Am besten von Oma gebacken und dann noch warm aus dem Ofen.
Mm. Ui, sag mal hier, das zauberst du also hier direkt vom Keksteller. Würdest du es zaubern? Wir zaubern aber in einer ganz anderen Weise. Jetzt in deinem mitgebrachten Buch, da wird es nämlich magisch. Wie sagtest du vorhin zu mir auf dem Flur, das Buch steckt voller Zauber, Abenteuer und fantastischer Kreaturen.
Und magisch ist genau das richtige Wort für dieses Buch. Magisch überraschend vor allem.
Der Buchtitel. Impossible Creatures, also das Geheimnis der unglaublichen Wesen. Das könnte was für Fans der Schule der magischen Tiere sein. Ich hoffe auch viele tierische Begegnungen.
Mhm, oh ja, in dieser Geschichte trifft man auf Fabelwesen-Klassiker wie Einhörner und Greife, aber auch ganz neue Tierwesen. Die britische Autorin Catherine Rundell hat schon einige Kinderbücher geschrieben. Das hier ist aber ihr erstes Fantasy-Werk. Und das Schöne ist, dass man auch in der Jetzt-Welt beginnt. Also erstmal ganz ohne Magie und Zauber. Die Geschichte startet unaufgeregt mit dem Beginn der Schulferien und einer bevorstehenden Reise für unsere Hauptperson Christopher.
So, Ferien sind ja erstmal immer was Gutes. Da freut man sich drauf, vor allem auf die neuen Urlaubsfreunde, fand ich immer am schönsten.
Ja, da kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wie begeistert Großstadtkind Christopher ist, seine Ferien allein bei seinem Großvater irgendwo im Nirgendwo verbringen zu müssen, weil der Papa arbeiten muss.
Ja, ich fühle eine Stimmung auf dem Tiefpunkt.
Mhm, total. Und sein Opa erscheint auch so ein bisschen wunderlich, wie er sich kleidet, wie er sich verhält und auch das Haus, in dem er wohnt, abgelegen in Schottland, das hat seine besten Jahre schon hinter sich gebracht.
Und Julian nimmt uns jetzt mit nach Schottland zu Christopher und seinem Großvater Frank.
Frank Uritas Haus musste früher sehr prächtig gewesen sein. Eines der Häuser mit Dachboden, Weinkellern und Ölschinken missbilligend glotzender Damen, die missbilligend glotzende Schoßhündchen hielten. Aber das war eindeutig eine Ewigkeit her. Es war so von Efeu überwuchert, dass manche Fensterscheiben Risse hatten. Ein Fenster war gesprungen und mit Papier und Klebeband sorgsam geflickt worden. Das Haus stand am Fuß eines steilen Hügels und war von hohem Gras umgeben, das von Klee und Gänseblümchen durchsetzt war. Auf halber Höhe war der Hügel von Bäumen umkränzt, weiter oben war er kahl und hob sich vor dem Sonnenuntergang als dunkelgrüne Kuppel ab. Frank hielt sich am Türrahmen fest, um aus dem Auto aussteigen zu können. Christopher reichte ihm den Stock und beobachtete, wie sein Großvater steifbeinig und offenbar unter Schmerzen zum Haus ging. Der alte Herr war überraschend adrett gekleidet. Er trug einen grünen Kordanzug mit Flicken auf den Ellbogen. Er wirkte immer noch stattlich. Große Hände, Bauch, breite Schultern, runzliger Nacken. Seine Augenbrauen waren so buschig, dass sie, wie Christopher dachte, vermutlich mehrere Sekunden früher in einem Raum waren als der restliche Körper. »Was stehst du auf einem Bein wie ein Kormoran?« sagte Frank. »Komm rein!« Christopher folgte ihm hinein, die Tasche in der Hand. Es roch nach Holzfeuerrauch und Kochen. »Das Haus bröckelt überall, ist aber sauber, und die meisten Wände stehen noch.« Er schaute sich um. Plötzlich verunsichert. »Hier hat sich kein Kind mehr aufgehalten, seit deine Mutter klein war. Brauchst du irgendwas?« »Gibt's hier Netz?« fragte Christopher. »Nein, hier ist tote Hose, fürchte ich«, antwortete Frank. Er klang kein bisschen entschuldigend. Christopher sank das Herz. »Dann könnte ich dann vielleicht mit dem Auto bis zu einem Ort fahren, wo ich eine Verbindung habe?« Der alte Herr sah ihn scharf an. »Du bist noch 4 oder 5 Jahre vom Führerscheinalter entfernt«, richtig? Ja, aber dein Auto hat ein Automatikgetriebe. Und hier könnte ich niemanden überfahren, höchstens einen Baum rammen. Und Bäume bewegen sich nicht sprunghaft. Darf ich? Bitte! Sein Großvater zog eine Augenbraue so hoch, dass sie fast seinen schlohweißen Pony berührte. Zuerst musst du dich mit der hiesigen Gegend vertraut machen. Danach können wir darüber reden. Aber zuerst die Gegend. Das ist wichtig. Christopher folgte ihm ins Wohnzimmer, wo ihn das lebensgroße Ölgemälde eines uniformierten Mannes ansprang, dessen üppige Gesichtsbehaarung ein kleines Kissen hätte füllen können. Netter Schnurrbart, sagte er. Sein Großvater lächelte. Ei, wirklich grauenvoll. Ein entfernter Vorfahr von uns. Ich glaube, mein Vater sagte mal, er sei Belgier gewesen. Aber das Haus und seine Einrichtungen waren nie das Entscheidende. Entscheidend, er sah Christopher eindringlich an, ist das Land ringsumher. Frank zeigte ihm die Küche, die Stiefelkammer und die Vorratskammer mit Kräutern, Gläsern mit Eingemachtem und einem beeindruckenden Berg von Anchovieskonserven. Das Haus steht dir offen. Hier darfst du überall hin und draußen genauso. Ein einziger Ort ist aber tabu. Du darfst nicht auf den Hügel. Das ist eine Bedingung deines Vaters. Hast du verstanden, mein Junge? Christopher schaute durch das Fenster zum Hang, der hinter dem Haus anstieg. Er wäre am liebsten sofort hinaufgerannt. Du kannst bis zum Baumgürtel gehen, also bis auf halbe Höhe, aber nicht weiter. Warum denn? Was gibt's dort oben? Es ist gefährlich. Frank führte ihn durch einen Flur. Danach eine Treppe hinauf, sein Stock knallte bei jedem eiligen Schritt auf den Boden. Und wieso ist es gefährlich? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Tu einfach, was man dir sagt. Versprochen?
Der Opa ist aber auch ein bisschen Anfänger, ne? Wenn man das so sagt, dann will man doch sofort dahin. Also ich vermute, Christophers Abenteuer, Aniko, beginnt genau dort bei diesem Hügel.
Na klar. Der Hügel ist die Verbindung zu einer geheimen, magischen Welt, ähnlich wie bei Narnia, der Wandschrank, oder das Gleis 9¾ bei Harry Potter. In diesem Buch ist es der Hügel, der an einen magischen See mündet. Und diesen Hügel steigt Christopher natürlich auch heimlich hoch und gerät in eine Art Erdbeben. Und ab da geht es dann Schlag auf Schlag. Er entdeckt in dem See einen Greif, eine Mischung aus Löwe und Raubvogel. Wenn ihr die Harry-Potter-Filme gesehen habt, dann denkt an Seidenschnabel. Und diesen Greif rettet Christopher direkt todesmutig vor dem Ertrinken. Und dann stellt sich heraus, der Greif ist nicht alleine unterwegs, sondern gehört zu Mal, einem zauberhaften Mädchen, die mit einem fliegenden Mantel unterwegs ist und Christopher um seine Hilfe bittet. Denn der Archipel, so heißt die zauberhafte Welt in diesem Buch, ist in Gefahr. Die Magie, die Glimmeri, verschwindet immer mehr und die magischen Tiere sterben. Und nicht nur das, Mal wird verfolgt von einem Mörder, der es auf sie abgesehen hat. Wir begeben uns mit den beiden auf eine Reise auf dem Land, auf dem Wasser und durch die Lüfte. Und das ist nicht immer ungefährlich, wie zum Beispiel in dem Kapitel, wo sie als blinde Passagiere einfach auf ein Segelschiff springen.
Man kann sich nicht aus heiterem Himmel in das Leben eines anderen Menschen stürzen. Und schon gar nicht auf dessen Schiff. Und erwarten, dass dieser nichts bemerkt. Der Kapitän bemerkte es. Und er war das absolute Gegenteil von erfreut. Ja, beim Unsterblichen, was soll das? Der über ihnen aufragende Mann war ein Riese, der selbst kräftige Männer klitzeklein und ballerinahaft hätte wirken lassen. Er hatte einen dunklen Stoppelbart, in jedem Ohr einen goldenen Ring und eine Brandnarbe links auf dem Hals. Das Meer hatte tiefe Furchen in sein Gesicht gegraben. Ja, was denn? Regnet's etwa Kinder? Bin ich in See gestochen, damit Gören mein Segel hinunterpurzeln und auf meiner Rübe landen? Christopher rappelte sich auf und der benebelte Geliefen hangelte sich mit den Krallen unter Mals Mantel. Sie sahen sich verdattert um. Das große Segelschiff war aus Mahagoniholz, das mit der Zeit schwarz geworden war. Die Messingteile waren von Grünspan bedeckt und es gab eine Kajüte, in der es unter Deck ging. Das Schiff durchschnitt rasant das dunkle Wasser. Ein zweiter Seemann, ein stämmiger alter Graubart, starrte sie mit offenem Mund an. In der Hand hielt er einen Schraubenzieher. Bitte entschuldigen Sie, sagte Mal. Wir hatten... Entschuldigen Sie? Der Atem des Vierschrats ging schwer und zornig und sein Atem stank nach Whisky. Das sagt man, wenn man neben einer Schale mit Früchten gefurzt hat, Kleine. Eine Entschuldigung reicht nicht, wenn man urplötzlich vom Himmel fällt wie ein paar flügellahme Hühner. Ihr hättet meine Ladung beschädigen, ihr hättet mein Segel zerreißen können und das hätte mich Tausende gekostet. Mal war knallrot bis in die Haarspitzen. Was soll ich denn sonst sagen? Und außerdem? Es war nicht so, dass wir das freiwillig getan hätten, sagte Christopher. Er war noch außer Atem, sprach also abgehackt. Hätten wir die Wahl gehabt, dann wären wir nicht von einer Klippe gesprungen. Der Mann sah ihn aus blutunterlaufenen Augen an, und bei der brennenden Skepsis, die daraus sprach, wurde ihm heiß. Aber wir mussten, weil jemand will uns töten, beendete Mal den Satz. Da oben. Christopher schaute zur Klippe, aber der Mörder war nicht in Sicht. Sehr sonderbar. Ich sehe niemanden. Der Mann wies in die Höhe. Christopher bemerkte, dass er einen blutdurchtränkten Verband an der narbigen Pranke trug, der ihn nicht unbedingt freundlicher wirken ließ. Also, warum sollte ich euch das abkaufen?
Also, wütender Kapitän kann Julian gut. Ich glaube, das können wir so zusammenfassen. Aber Anniko, bitte lass den Kapitän gut sein.
Ich verrate nur so viel. Die beiden Kinder, die stehen hier ganz am Anfang einer Reihe von spannenden Prüfungen. Und der ein oder andere Weggefährte, der hilft ihnen natürlich auch aus. Und es geht dabei um die ganz großen Themen. Freundschaft, Familie, den Kampf für das Gute und eine bessere Welt und auch um Tod und Leben. Natürlich mit ganz viel Magie und Mystik.
Und für wen kannst du dieses Fantasy-Abenteuer empfehlen?
Dieses Buch ist super für alle ab 10 Jahre, die Freude daran haben, in eine ganz andere Welt abzutauchen und die gut Spannung aushalten können und Geduld haben, wenn Rätsel sich erst nach mehreren Kapiteln erklären. Also gerade was für Vielleser, denn das Buch hat immerhin fast 400 Seiten.
Wow.
Ja, und ich bin ganz ehrlich, bei den vielen Tierwesen, Inseln und verschiedenen magischen Kräften und Künsten habe ich manchmal den Überblick verloren. Aber es gibt zum Glück eine Auflistung zum Nachschlagen im Buch mit dabei. Und es lohnt sich auch, sich reinzuarbeiten in diese Welt, denn es handelt sich hier um den Auftakt einer ganzen Buchreihe rund um die Impossible Creatures, die Catherine Rundle hier startet.
Das finde ich aber praktisch, dass so eine Liste ist. Und dann kann ich einfach gucken, wer war nochmal der Greif.
Richtig.
Zack, zack, zack.
Genau.
Sehr, sehr praktisch. Und es gibt ja von dieser Reihe schon einige Bücher, deswegen können wir schon verraten, im Heimatland der Autorin in Großbritannien war dieses erste Buch sogar 17 Wochen auf der Bestsellerliste.
Ja, zu Recht, sag ich da.
Ihr habt Lust, den Fantasy-Schmöker zu lesen? Dann notiert euch folgendes Buch. Impossible Creatures, das Geheimnis der unglaublichen Wesen von Catherine Rundle. Erschienen ist es im Fischer-Sauerländer Verlag. Und ihr habt Lust auf Detektivbücher oder eine Vampirin, die keine Lust auf Schlafen im Sarg hat? Dann hört mal in unsere anderen Bücherwurm-Folgen rein. Denn dieser Podcast ist eure Bücherei, in die jede Woche neue Ware kommt. Und die nächste am nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss.
Bücherwurm. Ein Podcast vom NDR.